und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Preußen an Air, dem Podcast vom Netzwerk Preußen in Westfalen, heute im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen. Es ist ein sehr, sehr schönes Museum, sehr schön hier auch an der Straße, direkt alles sehr, sehr grün. Mein heutiger Partner ist Dr. Skrabania. Herzlich willkommen, danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
Ja, herzlich willkommen im Oberschlesischen Landesmuseum.
Könnten Sie sich vielleicht mal kurz für unsere Zuhörenden einmal vorstellen, was ist das hier für ein Museum, was machen Sie hier und genau, wer sind Sie eigentlich?
Mein Name ist David Skrabania, ich bin Direktor des Oberschlesischen Landesmuseums und Geschäftsführer der Stiftung aus Oberschlesien, der Trägerstiftung des Landesmuseums. Und das Oberschlesische Landesmuseum ist die zentrale museale Einrichtung in der Bundesrepublik Deutschland, die sich mit dem oberschlesischen Kulturerbe befasst und die eben vor allem die Bewahrung des Kulturerbes und die Aufrechterhaltung der guten Beziehungen in die historische Region Oberschlesien zu ihren Aufgaben zählt und als solche eben auch völkerverständigend wirkt.
Eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Oberschlesien kennen ja viele nicht unbedingt den Begriff oder nur aus dem Geschichtsunterricht. Können Sie da vielleicht noch mal kurz was zu sagen? Wo liegt Oberschlesien? Was für eine Geschichte hat das denn?
Oberschlesien liegt heute im Süden Polens und ein kleiner Teil im Norden der Tschechischen Republik. Das historische Oberschlesien ist eine Region, wenn man jetzt von Preußen ausgeht, die im 19. Jahrhundert im äußersten Südosten Preußens gelegen hat. Im 18. Jahrhundert war diese Region Zankapfel zwischen den Habsburgern und den Hohenzollern. Dieser Streit ging in drei schlesischen Kriegen zum großen Teil zugunsten der Preußen aus und somit war ein großer Teil Oberschlesiens eben preußisch seit dem 18. Jahrhundert. Und wenn man da noch ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgeht, muss man sicherlich sagen, dass Oberschlesien bis ins 14. Jahrhundert zur polnischen Krone gehörte, dann böhmische Krone überging, dann eben habsburgisch wurde und dann eben zu dieser Teilung, kriegerischen Teilung zwischen Preußen und Habsburg, zu der Teilungsmasse sozusagen geworden ist. Im 19. Jahrhundert entwickelt sich dann vor allem die Industrie, der Bergbau, das Hüttenwesen in Oberschlesien, eine Region, die eigentlich aber schon seit dem 15. Jahrhundert und sogar noch früher industriell von gewisser Bedeutung war, aber erst natürlich mit der Modernisierung, mit den modernen Möglichkeiten der Technik wird Oberschlesien dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten zum bedeutendsten Industrierevier in dieser Region. Es ist um 1900 das zweitgrößte zusammenhängende Industrierevier in ganz Europa nach dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet. Insofern auch eine gewisse Nähe von der Entwicklung dieser beiden Regionen. Und es ist eine hochspannende Region und ich denke auch heute eine bedeutende Region, mit der man sich in der Bundesrepublik Deutschland auch auseinandersetzen sollte. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass eben als Oberschlesien gänzlich polnisch und zum Teil tschechisch wurde nach 1945, kamen Hunderttausende Vertriebene aus Oberschlesien in die später errichtete Bundesrepublik Deutschland. Also sie flohen oder sie wurden vertrieben. Und dann seit den 50er Jahren noch einmal ca. 600.000 Oberschlesier als Aussiedler nach Nordrhein-Westfalen. Insgesamt etwa 1 Million Oberschlesier, die als Aussiedler aus Polen nach Deutschland kamen. Also schon immense Zahlen, von denen wir hier reden. Also die Oberschlesier oder Oberschlesienstämmige sind in Nordrhein-Westfalen auch ein sehr bedeutender Teil der Bevölkerung heute. Und vielleicht noch ein kurzer Rekurs zu Preußen. Oberschlesien ist als Teil der Provinz Schlesien eben preußisch. Seit 1815 gibt es diese Provinz Schlesien. Die teilt sich in drei Regierungsbezirke auf. Das ist Liegnitz, Breslau und Oppeln. Und der Regierungsbezirk Oppeln ist eben ein großer Teil Oberschlesiens. Und nach dem Ersten Weltkrieg gibt es dann tatsächlich auch eine Provinz Oberschlesien. Also Oberschlesien wird aufgewertet von einem Regierungsbezirk zu einer Provinz. Und bis 1938 und dann wieder seit 1941 besteht Oberschlesien eben als Provinz, bis es dann 1945 eben durch die Grenzverschiebung zu Polen und einerteils zur Tschechischen Republik kommt.
Ja, wahnsinnig spannende Geschichte. Also eine Region, die quasi mal preußisch war, mal ein bisschen deutsch und jetzt eben halt gar nicht mehr dazu gehört. Aber durch die Leute, die hier hingewandert sind, ja wirklich beziehungsweise geflüchtet sind, dann deutsche Geschichte und dann hier in Ratingen. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, diese Geschichte dann auch tatsächlich hier wirklich zu erleben. Also vielen, vielen Dank dafür, dass Sie diese Geschichte hier so schön präsentieren. Preußen ist ein Thema auch jetzt momentan in der Sonderausstellung, die Sie haben, Grenzgänger. Sie hatten mich ja schon ein bisschen herumgeführt. Eine sehr, sehr schöne Sonderausstellung, die ja nur noch leider bis Februar hier zu sehen ist. Also für alle, die zuhören, gerne hier hinkommen. Es ist wirklich sehr interessant und sehr, sehr spannend zu sehen. Die Sonderausstellung, hatten Sie mir auch gesagt, hat auch einen Bezug zur neuen Dauerausstellung, wenn ich das richtig sehe.
Genau, also die Sonderausstellung Grenzgänger, Alltag in einem geteilten Land, befasst sich mit der Zwischenkriegszeit in Oberschlesien, also der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, der Zeit der Aufstände in Oberschlesien von polnischer Seite, der Zeit der Volksabstimmung 1921, der Teilung 1922, also Oberschlesien ist in einen polnischen und einen deutschen Teil geteilt worden, der dann bis 1939 Bestand hatte, und mit dem Alltagsleben, mit dem Wirtschaftsleben, mit dem Minderheitenschutz, mit der Konkurrenzsituation dieser zwei Oberschlesien und auch mit der Erinnerung an diese Zeit beschäftigen wir uns in der neuen Sonderausstellung. So ganz neu ist sie jetzt nicht, sie ist jetzt seit einem Jahr da, ist wie gesagt, wie Sie schon gesagt haben, bis Februar noch zu sehen. Und es ist insofern auch spannend, weil wir natürlich auch die Vorgeschichte dieses Konfliktes hier in dieser Ausstellung erzählen. Und die Vorgeschichte ist eingebettet in die preußische Geschichte, ganz klar. Und sie bietet, glaube ich, vielen Leuten, die von Preußen meinen, sehr, sehr viel Bescheid zu wissen, durchaus neue Aspekte. Denn wir beschäftigen uns mit den preußischen, mit einer preußischen Ostprovinz. Und diese preußischen Ostprovinzen, ob wir jetzt an Ostpreußen mit Ermland und Masuren denken, an Westpreußen auch mit der Kaschubei beispielsweise, an Posen oder eben an Schlesien, hier konkret Oberschlesien, dann müssen wir verstehen, dass wir es hier mit Regionen zu tun haben, die um 1900 sehr heterogen waren unter ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Aspekten. Das heißt, hier war Preußen ziemlich wenig deutsch, ähnlich wie auch in Regionen wie Schleswig, wo es sehr heterogen war, oder Lothringen, Elsass und so weiter. Also wir beschäftigen uns mit einer Region, in der es sehr viele polnischsprachige Menschen gab, also die haben Dialekte des Polnischen gesprochen, in der es eine besondere Form des Katholizismus gab, gerade in Oberschlesien. Eine Region, in der eben Konflikte, die sozialer und wirtschaftlicher Natur waren, zugleich auch ethnisch-national waren. In Oberschlesien, muss man verstehen, waren vor allem die Stadteliten im Industrierevier beispielsweise deutsch und deutsch geprägt ganz stark. Das Deutsche war auch ein Gefühl von Feinheit. Viele Oberschleser strebten auch danach, also nicht deutschsprachige Oberschlesier, sich zu integrieren in diese deutsche Welt. Aber es gab eben auch die Arbeiterschaft, auch die Landarbeiter, vor allem im östlichen Teil Oberschlesiens, die eben aus einer eher polnisch oder einer oberschlesisch-polnisch und sogar einer mährischen Herkunft stammten und somit diese Region eben sehr, sehr kontrastreich macht. Und bezüglich kann man sich hier eben über diese Aspekte der preußischen Geschichte im Osten auch bei uns sehr gut informieren.
Ja, also ist ja auch in der Hinsicht vielleicht auch wirklich spannend, wenn man bedenkt, dass ja auch viele dann mit diesem Hintergrund hierhin geflüchtet sind, die ja dann auch andere Kulturen auch hierhin mitgebracht haben. Das ist natürlich auch für die Region wahrscheinlich auch prägend gewesen, oder?
Insbesondere die Aussiedler natürlich, vor allem diejenigen der 70er und 80er Jahre, die nicht nur zum Teil auch diese Herkunft haben bei den Großeltern, Urgroßeltern, sondern eben dann auch nach 45 in hohem Maße polnisch sozialisiert worden sind, ja, in dem kommunistischen polnischen Staat. Insofern kamen sie auch de facto als Migranten hierhin, die sich in manchen Sachen auch nicht so viel von beispielsweise Gastarbeitern unterschieden haben. Spracherwerb war bei ihnen genauso notwendig, manchmal von Beginn an, wie auch bei Gastarbeitern aus Portugal oder der Türkei. Das muss man auch immer hinzudenken, wenngleich es natürlich gewisse Privilegien gab, wie die Tatsache, dass man eigentlich über den Vertriebenenausweis oder den Status eines Vertriebenen sofort den deutschen Pass erhielt und damit auch alle Privilegien eines deutschen Staatsbürgers genoss.
Ja, interessant. Sehr, sehr spannende Sonderausstellung, definitiv. Der diesjährige Podcast befasst sich ja auch mit Neugestaltungen. Sie sind ja auch gerade dabei. Ich falle jetzt mal mit der Tür ins Haus. Dauerausstellung, das ist ja auch bei Ihnen ein Thema.
Genau. Unser Haus, das Oberschlesische Landesmuseum, besteht seit 40 Jahren in dem Gebäude, in dem Museumsgebäude, in dem wir uns heute befinden. Dieses Gebäude gibt es seit 25 Jahren. Ist bei Einrichtung des Hauses eine neue Dauerausstellung entstanden, also Ende der 90er Jahre, die heute natürlich nicht mehr den Anforderungen an eine moderne, multimediale, auch interaktive Dauerausstellung entspricht, die für uns auch in der historisch-politischen Bildung durchaus Probleme aufweist, die wir natürlich durch eine neue Dauerausstellung beheben möchten. Und Sie fragten vorhin nach dieser Verbindung von Sonderausstellung, über die wir gerade gesprochen haben, und Dauerausstellung. Wir probieren natürlich auch in den Sonderausstellungen in den letzten Jahren viel aus, was hinterher in die Dauerausstellung implementiert wird. Da haben wir jetzt schon einige Erfahrungen gemacht und haben dadurch auch ein Verständnis entwickelt, was wir eigentlich für eine neue Dauerausstellung brauchen. Und wenn ich hier ein bisschen ausführen darf, sind es einmal Dinge, die sich eben mit der Ausgestaltung einer solchen neuen Dauerausstellung befassen oder mit ihr zusammenhängen. Also wie geht man das an? Wie viel Multimedia darf sein? Wie viele Objekte müssen sein, sollen sein? Wir haben im Moment eine Dauerausstellung, die eben sehr wenig multimedial ist, die von ihrer Narration her es dem Besucher nicht leicht macht, einen roten Faden zu finden, die sehr viele Objekte beinhaltet, auch sehr tolle Objekte, aber eben auch eine erschlagende Anzahl an Objekten. Ja, da merkt man dann auch immer, wenn man das reflektiert, bei älteren Besuchern kommt das sehr gut an mit vielen historischen Objekten. Die erkennen sich da auch wieder. Bei jungen Besuchern irritiert es auch schon ein bisschen. Ja, und dazu dann eben wenig Multimedia. Das heißt, auch in so einer Neukonzeption der Dauerausstellung müssen wir eine goldene Mitte finden. Und das ist eben die Schwierigkeit, die Herausforderung dabei, die wir eben auch ausprobieren durch die Sonderausstellung. Und hier möchten wir eben auch anknüpfen und eine neue Dauerausstellung schaffen, die eben doch Objekte reduziert, die von ihrer Narration her sich vor allem auf die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts konzentriert, eben auch Modernisierungsprozesse, Demokratisierungsprozesse mitbehandelt im Sinne einer Anschlussfähigkeit der Thematik. Also wir müssen es schaffen, Oberschlesien einerseits auch zu präsentieren als spannende historische und auch gegenwärtige Region, aber andererseits es so zu formulieren und so viele Anknüpfungspunkte zu finden, dass sich auch jemand im Ruhrgebiet oder im Rheinland durchaus dort wiederfindet, auch wenn er keinen oberschlesischen Hintergrund hat. Ja, wenn er eben anhand von Beispielen merkt, okay, in bestimmten Themen ist die Entwicklung des rheinisch-westfälischen Industriegebiets der Entwicklung in Oberschlesien ähnlich. Ich kann das spiegeln. Es gibt bestimmte Dinge, die ich eben hier wiedererkenne. Und das wird auch ein wichtiger Aspekt sein, den wir mitbedenken müssen bei der Neukonzeption der Dauerausstellung.
Ja, wirklich viele Herausforderungen, viele Themen, die da so aufeinanderstoßen. Der Balanceakt ist mit Sicherheit nicht einfach, kann ich mir vorstellen. Wenn Sie gerade in der Planung ja sind, wie die neue Dauerausstellung aussehen soll, gibt es da ein Thema, was Sie und Ihre Kollegen besonders fasziniert oder ein Objekt oder eine Medienstation, wo Sie sagen, das ist das Ding?
Ja, also vielleicht fange ich mit einem Thema an. Also wir müssen es natürlich schaffen, in der neuen Dauerausstellung gerade die Zeit so ab etwa um 1900 bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus in einer Kompaktheit und einer zusammenhängende Narration zu präsentieren. Diese Dinge, die eben mit dem Ersten Weltkrieg, mit der Teilung Oberschlesiens, mit Zweiten Weltkrieg, Wiedereingliederung Oberschlesiens, der Holocaust, der in Oberschlesien eine große Rolle spielt. Also es gibt unendlich viele Nebenlager des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau in Oberschlesien, im Industrierevier. Zehntausende von Häftlingen sind Arbeiter in den Betrieben in Oberschlesien, ja, also auch dieser Zusammenhang muss hergestellt werden. Und dann natürlich auch Fluchtvertreibung. Diese Themen sind natürlich oder waren vielleicht lange Zeit ein bisschen problematisch auch. Man muss dazu wissen, unser Museum ist aus der Landsmannschaft der Oberschlesier heraus entstanden. Ja, die Landsmannschaft der Oberschlesier, die sich hier in Ratingen-Hösel niedergelassen hat, in den 60er Jahren, die hat eben die Stiftung Haus Oberschlesien gegründet und aus der Stiftung Haus Oberschlesien heraus ist das Oberschlesische Landesmuseum entstanden. Insofern war auch eine gewisse Narration ein bisschen vorgegeben im Oberschlesischen Landesmuseum. Heimatverlust spielte für diese Generation natürlich eine sehr große Rolle. Und heute hat sich natürlich auch vieles verändert und auch mit den Aussiedlern und deren Geschichtsverständnis hat sich auch vieles verändert. Und als professionell arbeitendes Museum möchten wir alle Perspektiven auch irgendwo abbilden. Wir möchten eben auch die Perspektive der Heimatvertriebenen und der Nachkommen abbilden, aber genauso auch der polnischen, heutigen oberschlesischen Gesellschaft. Ja, nur noch etwa ein Drittel der Oberschlesier heute haben tatsächlich auch Wurzeln aus der Zeit vor 1945. Also zwei Drittel sind irgendwann zugewandert oder waren selbst Opfer von Vertreibung aus der Westukraine beispielsweise nach 1945. Also auch hier müssen wir diese Themen miteinander in eine Verbindung bringen. Und geschieht dann eben vor allem, oder soll geschehen vor allem durch einen zusammenhängenden Themenblock, der sich eben seit der Zeit der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg bis eben nach 1945 zusammen ergibt. Hier muss also ein roter Faden sein, erkennbar sein, der es uns dann wiederum aber auch ermöglicht bei der Präsentation, bei der Arbeit mit Schulen, mit Studenten oder auch in der musealen Bildung im Allgemeinen auch den Leuten das viel klarer auch erklären zu können, wie diese Zusammenhänge sind. Und das kann man sicherlich auch sehr gut mit viel Multimedia machen, weil Objekte ist eine Sache, anhand von Objekten kann man immer wieder auch aus der Mikroperspektive etwas erzählen, also aus der Perspektive der einfachen Menschen, aber wir brauchen auch Kartenmaterial, wir brauchen Multimedia-Einheiten, die es uns ermöglichen, auch den großen Zusammenhang herzustellen. Dazu eignen sich beispielsweise, so wie jetzt auch schon hier in der Sonderausstellung Grenzgänger, Kartentische sehr gut, eine sphärische Wand, auf der wir Filmmaterial, was eigens produziert wird, abspielen können, ist im Konzept mit enthalten. Virtual Reality sogar Elemente. Also das muss eben auch aber eine gesunde Verbindung zum musealen Objekt haben. Und wichtig ist eben, ich wiederhole mich, aber der rote Faden in der Erzählung. Es muss auch für einen Besucher möglich sein, durch eine Ausstellung zu gehen und wenn er dann rauskommt, zu sagen, okay, ich habe heute was gelernt. Es darf also nicht darin enden, dass man mehr Konfusion und Chaos hat, als man vorher wusste.
Absolut. Ja, sehr spannendes, aber auch wahrscheinlich gar nicht so einfaches Thema. Einfach diese ganzen, wie Sie schon gesagt haben, unterschiedlichen Unterthemen, die alle miteinander verknüpft sind, das dann auch so aufzuarbeiten und in verschiedenen Ebenen darzustellen, dass jeder etwas für sich mitnehmen kann quasi. Also ja, ganz spannend. Ich bin gespannt, wie die neue Dauerausstellung dann aussehen wird. Ich bin mir sicher, da komme ich dann auf jeden Fall nochmal vorbei. Sie haben ja auch gesagt, Oberschlesien, das sind ja viele verschiedene Menschen mit verschiedenen auch wahrscheinlich Sprachaspekten. Also Sie haben ja gesagt, polnischer Dialekt auch, aber auch mit Sicherheit Deutsch. Ist das etwas auch für die Dauerausstellung, also Sprache im Sinne von Angebot, also dass Sie Deutsch und noch weitere Sprachen anbieten?
Ja, also zunächst einmal in der Tat, wir haben auch in der aktuellen Sonderausstellung ein Tonelement eingebaut, wo man 5 Sprachen hört, die eben in der Zwischenkriegszeit in Oberschlesien zu hören waren. Und das ist eben dieser oberschlesisch-polnische Dialekt, den gibt es bis heute, der wird bis heute auch gepflegt und gesprochen von wahrscheinlich ca. 600.000 Oberschlesiern in Oberschlesien und möglicherweise noch mehr Oberschlesiern außerhalb von Oberschlesien. Dann natürlich ein deutscher Dialekt im Westen Oberschlesiens, also ein Gebiet um Neiße, Leobschütz, der dort gesprochen worden ist, ein mährischer Dialekt, der im Süden Oberschlesiens gesprochen wurde. Die deutsche Hochsprache natürlich, vor allem in den Städten, aber auch die polnische Hochsprache, die so seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch immer öfter zu hören war in den oberschlesischen Städten. Das heißt 5 Sprachelemente. Und das ist bedeutend, weil bis eben zu diesen Geschehnissen nach dem Ersten Weltkrieg war Oberschlesien trotzdem eine friedliche Region über Jahrhunderte. Ja, also diese unterschiedlichen Gruppen ethnisch, kulturell, sprachlich, dann muss man natürlich auch die Juden hinzunehmen, die dort zwar eher oder fast im Ganzen würde ich sagen, der deutschen Sprachgruppe angehört haben, aber eben halt auch eine andere soziale Gruppe auch ausmachten. Und es funktionierte alles. Ja, das ist nochmal wichtig zu betonen. Ja, erst mit dem Nationalismus, mit dem Versuch, eben dieser Gesellschaft nationale Kriterien überzustülpen. Also diesen Menschen dort zu sagen, jetzt musst du dich bekennen. Entweder oder, dazwischen gilt nicht mehr. Und sie haben hier eine national heterogene Gruppe da, oder so, die sich überhaupt nicht irgendwie national verstanden hat zu diesem Zeitpunkt. Das war ein Bruch. Das war ein Bruch in der Geschichte Oberschlesiens. Und daraus erweckt natürlich für uns auch die Frage, wie viele Sprachen brauchen wir eigentlich hier? In unseren Sonderveranstaltungen haben wir immer wieder auch Polnisch dabei. Wir haben morgen beispielsweise eine Lesung, die wird in Deutsch und Polnisch stattfinden. Das Oberschlesische, also der oberschlesisch-polnische Dialekt, spielt für uns auch eine große Rolle. Englisch als Sprache, als internationale Lingua Franca sozusagen, ist für uns hier auch von Bedeutung. Ja, also das sind alles Fragen, die aber auch auf die Umsetzungsaspekte projiziert werden müssen, denn je mehr Sprachen Sie in einer Ausstellung auch präsentieren wollen, desto schwieriger wird es bei der Gestaltung, weil eben Text viel Platz einnimmt. Also man wird wahrscheinlich hier in die Lösung gehen, dass man eben über technische Möglichkeiten, Audioguides und so weiter arbeitet oder eben auch die Möglichkeit schafft, dass man sich gerade bei den multimedialen Einheiten die Sprache auswählen kann. Das sind dann eben Teilelemente einer Ausstellung, die mehrsprachig sein können, aber eben gerade bei Grafikgestaltung und Textgestaltung muss man da immer sehr vorsichtig sein mit den Sprachen. Nichtsdestotrotz, wir sind ja auch in dieser Hinsicht als Museum sehr aktiv. Wir haben gerade in diesem Jahr zwei Projekte umgesetzt, beziehungsweise sie sind gerade in der Umsetzung. Das ist einmal das Projekt Leichte Sprache für Menschen mit Behinderung beispielsweise, für die man eben halt diese schwierige Thematik, diese komplexe Thematik der Geschichte Oberschlesiens auch etwas herunterbrechen muss. Und das zweite ist eine Gebärdensprache. Also wir sind gerade dabei, ein Video über unser Museum in Gebärdensprache zu entwickeln. Und auch das muss mitbedacht werden bei einer ganzheitlichen Betrachtung der Konzeption einer neuen Dauerausstellung.
Ja, ich merke schon, sehr inklusiv, sehr viele Angebote für die Besuchenden in der Sprache, aber auch eben halt in den Ausstellungen, medial und Objekte zusammen. Also eine sehr, sehr schöne Brücke, möchte ich sagen, tatsächlich. Also zu allem, das ist ganz, ganz toll. Ich bin mir sicher, da sehen die Besuchenden und haben die Besuchenden auch ganz viel von. Museum lebt ja auch von hauptsächlich Besuchenden tatsächlich. Gibt es denn besondere, also Angebote noch zusätzlich, die Sie jetzt geben für Schulklassen oder junge Familien, wo Sie sagen, das ist so unser Projekt, unser großes Angebot für diese besuchenden Gruppe?
Ja, bei Schulen sind wir sehr aktiv. Wir haben Angebote für Grundschulen und für weiterführende Schulen. Für Grundschulen sind es beispielsweise die Angebote, was ist ein Museum? Da wird den Kindern halt einfach beigebracht, was ein Museum ist, also so banal wie es klingt. Was macht ein Museum? Wofür ist es da? Und dann natürlich bei weiterführenden Schulen, insbesondere dann die Klassen 9 und 10 oder auch die Abiturklassen, da haben wir Angebote in Richtung der Thematik Zweiter Weltkrieg und eben Flucht und Vertreibung. Und das möchten wir eben, wie ich gerade auch schon geschildert habe, mit Elementen in der Dauerausstellung noch stärker machen können. Im Moment ist es so, dass wir über die Sonderausstellungen, die sich ja in der letzten Zeit gerade mit der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigen, eine Brücke zu diesen Themen schlagen können. Und das gelingt uns auch ganz gut. Aber das muss auch ein besserer Teil in der Dauerausstellung sein. Ein Teil, der einfach mehr auch Raum einnimmt und es klarer strukturiert, als es aktuell ist in der Dauerausstellung. Für Kinder, Familien werden wir auch ab Anfang des nächsten Jahres, wann genau, ist noch nicht klar, da sind wir noch mit dem Partner Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit Oppeln noch in Gesprächen. Wir werden eine Ausstellung für Kinder haben. Wir haben bereits jetzt eine schöne Publikation für Kinder, die ist also zweisprachig auch, Deutsch und Polnisch. Und aus dieser Publikation ist in Oberschlesien, in Polen auch die Idee entstanden, eine Ausstellung zu machen. Und wir werden diese Ausstellung übernehmen und sie auch noch erweitern und sie ab dem Frühjahr bei uns dann auch dauerhaft zeigen, im ersten Obergeschoss.
Also ein großes Angebot für alle, die sich wirklich mal mit dem Thema intensiv beschäftigen müssen. Und dann noch eine Kooperation, also das ist ja...
Genau, Kooperationen sind bei uns das A und O sowieso. Wir haben sehr viele Kooperationen mit musealen Einrichtungen und mit Universitäten, sowohl in Deutschland, natürlich vor allem im Ruhrgebiet und im Rheingebiet, als auch in Polen, in Oberschlesien. Das nächste Sonderausstellungsprojekt, was im Mai dann zu sehen sein wird, haben wir mit dem Silberbergwerk in Tarnowitz, Tarnowskie Góry, welches das einzige UNESCO-Welterbe in Oberschlesien ist. Und mit denen gemeinsam konzipieren wir gerade eine Sonderausstellung mit umfassenden Begleitprogrammen. Da kann man also auch gespannt.
Also stelle ich mir auch sehr schön vor, aber auch gar nicht so einfach wahrscheinlich. Also es ist ja eine gewisse Distanz, die man da auch überwinden muss, kilometertechnisch tatsächlich. Wie machen Sie das? Also ist es vor allen Dingen Go-To-Meetings oder besucht man sich dann auch mal gegenseitig oder wie ist das?
Genau, es ist beides. Wir haben sowohl vor einem circa einem halben Jahr den Mitkurator der Ausstellung aus Tarnowitz hier zu Gast gehabt bei uns. Ich selber war mit unserem Kustos vor einem Monat in Oberschlesien, wo wir auch wieder da Gespräche geführt haben und eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet haben und uns auch viele andere Häuser angeschaut haben. Also wir haben ein sehr breites Netzwerk, ein gewachsenes Netzwerk, seit mindestens 2 Jahrzehnten sehr gut gewachsen. Dieses Netzwerk konnte ich jetzt, seitdem ich hier bin, seit 4 Jahren noch einmal ergänzen, erweitern, um Kooperationspartner aus meiner vorherigen Tätigkeit. Wir haben sehr viel Sprachkompetenz in unserem Haus. Etwa die Hälfte unserer Mitarbeiter spricht Polnisch. Und insofern stellt das für uns überhaupt kein Problem, da grenzübergreifend tätig zu sein. Ja, das ist unser tägliches Brot.
Ja, faszinierend. So spannend kann Museum tatsächlich sein.
Auf jeden Fall.
Ich bin sprachlos. Also wirklich ganz, ganz toll. Sie sagten ja, Sprache hier wird auch von den Kolleginnen auch Polnisch gesprochen oder Sie sind dieser Sprache auf jeden Fall mächtig. Haben Sie jetzt, punkto, wir befinden uns ja nun mal leider Gottes in einer Zeit mit sehr, sehr vielen Krisen auch, haben Sie auch das bemerkt, dass mehr Sprachangebot jetzt zum Beispiel im Ukrainischen fordert wird? Haben Sie da irgendwie, weil Sie sagten ja auch, Sie sind auch in Verbindung mit Schulen, haben Sie da ein Wachstum gemerkt?
Also es ist in der Tat so, dass wir für die Ukraine auch hier versucht haben, einiges auf die Beine zu stellen mit unseren beschränkten Möglichkeiten. Wir haben im vergangenen Jahr, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ein Benefizkonzert organisiert, bei dem die ukrainische Generalkonsulin aus Düsseldorf, Frau Irina Schum, zum ersten Mal bei uns war. Auch der polnische Generalkonsul aus Köln, Herr Wawrzyniak, war da, der Landtagspräsident Herr Kuba war bei uns. Danach haben wir auch ein Diskussionsformat zur Ukraine gehabt in unserem Haus. Und wir haben zuletzt auch das 20-jährige Bestehen des Vereins Pro Ukraine in Ratingen gefeiert mit 250 Gästen in unserem Veranstaltungssaal. Wir sind da schon aktiv und wir beobachten das auch. Wir haben ja auch eine gewisse Nähe und ich würde auch sagen Kompetenz zu dieser Thematik. Ich bin selber Historiker, habe mich auch mit der deutsch-polnischen, aber auch der polnisch-ukrainischen Geschichte beschäftigt. Mir sind viele Fallstricke und viele Probleme auch bekannt. Wir befassen uns mit einer Region, in der hunderttausende Ukrainer zuletzt eine neue Heimat gefunden haben, Schutz gefunden haben. Es gab ja auch natürlich schon davor ganz viel Zuwanderung nach Polen und vor allem auch nach Oberschlesien, Arbeitswanderung von Ukrainern. Das heißt, wir sind nah an der Thematik dran. Wir haben ein großes Verständnis für diese Thematik. Wir versuchen daher auch in dem Maß, in dem wir das können, diese Thematik aufzunehmen, aufzugreifen oder auch durch ein Benefizkonzert eben zu bespielen.
Vielen, vielen Dank dafür. Also ist mit Sicherheit nicht einfach. Toll, dass Sie das so mit Ihren Kolleginnen, Kollegen und Mitarbeitern hier auch umsetzen. Ich sehe schon, vieles steht an, vieles ist in der Pipeline hier bei Ihnen. Tolle Projekte, die da noch kommen. Und ich danke Ihnen vielmals für dieses tolle Interview. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden auf einem Netzwerktreffen oder spätestens, wenn die neue Dauerausstellung dann auch hier vor Ort ist und wir dann auch wieder darüber berichten können.
Ja, herzlichen Dank auch für Ihr Kommen und für den Besuch und die Möglichkeit, dass wir uns auch bei Preußen on Air präsentieren können. Und auch das Netzwerk ist für uns von großer Bedeutung. Ich denke, vielleicht darf ich das noch erwähnen, dass wir im Rahmen des Scheinwerferprojektes des Netzwerks ja auch in diesem Jahr ein schönes Projekt für unser Museumsfoyer entwickeln mit einem multimedialen Tisch mit Hilfe der Firma iFactive aus Hamburg, die auch sehr ein tolles Projekt uns hier umgesetzt hat. Und wir werden dem Besucher und den Besuchern ab nächsten Jahr dann auch hier Grundlageninformationen in einer sehr schönen multimedialen Form zu Oberschlesien präsentieren können, dank des Netzwerks.
Ja, super. Ja, das freut uns immer, wenn wir da natürlich neue Projekte mitgestalten können, helfen können, da auch Finanzierung zu gewährleisten. Also noch ein Grund mehr, hier hinzukommen, würde ich sagen. Das war es heute von Preußen on Air. Das nächste Mal sehen wir uns im LVR Niederrhein-Museum in Wesel. Vielen Dank und bis demnächst.